Wir fahren nun fort mit dem dritten Kapitel im Buch Ruth. Ich werde den Text später vorlesen, möchte zunächst eine kurze Einführung geben. Das Buch Ruth erzählt eine berührende Liebesgeschichte, in der eine mittellose Witwe aus Moab mit ihrer israelischen Schwiegermutter nach Bethlehem zieht und dort den reichen und angesehenen Großgrundbesitzer Boas heiratet. Darum ist es bei Hochzeitspredigten beliebt. Das ist schön, aber es ist nicht der einzige Zweck des Buches. Das Buch Ruth ist zweitens von einer großen praktischen Relevanz. Es enthält eine Fülle von Lektionen für das tägliche Leben. Und drittens hat es eine prophetische Komponente. Es zeigt uns, wie der Überrest Israels in der Zukunft durch Buße, Bekehrung und Glaube an den Messias Jesus Christus von Gott auf Grundlage der Gnade wieder angenommen wird. Und dieser prophetische Aspekt umfasst vier Schritte, die auch für uns als an Jesus Gläubige gleichermaßen gelten. Der erste, der Abfall von Gott. Elimelech und seine Familie wandern aus Unglauben heraus von Israel nach Moab aus. Damit hören sie zwangsläufig auf, dem Gott Israels zu dienen. Und damit verlieren sie auch den Segen und die Verheißung des göttlichen Bundes. Ihre beiden Söhne heiraten moabitische Frauen, was nach Israels Gesetz verboten war. Die geistliche Bedeutung: Unglaube, Sünde und Abfall von Gott führen in die Trennung von Gott und damit in die Dunkelheit. Der zweite Schritt, Umkehr. Gott kann die Familien Moab nicht segnen. Elimelech und seine beiden Söhne sterben, sie hinterlassen keine Nachkommen. Seine Frau Naemi bleibt allein mit den beiden Schwiegertöchtern zurück. Sie entschließt sich daher zur Rückkehr nach Israel. Ihre Schwiegertochter, die Moabiterin Ruth, entschließt sich, Naemi zu folgen. Sie tut dies, weil sie an den Gott Israels glaubt und dazu entschlossen ist, ihm zu folgen und zu dienen. Die geistliche Bedeutung: Sündenerkenntnis und Umkehr, also Buße von dem verkehrten Weg, sind der erste Schritt zur Heilung und zur Wiederherstellung. Der dritte Schritt, die Sammlung und die Wiederherstellung. Ruth beginnt in Israel ihren Lebensunterhalt mit der niedrigsten Tätigkeit zu bestreiten, dem Aufsammeln von übrig gelassenen Ähren nach der Ernte. Dabei lernt sie Boas kennen, der ihr Schutz und Barmherzigkeit erweist. Boas ist zugleich ein Verwandter Elimelechs, ihrem verstorbenen Schwiegervater. Nach dem jüdischen Gesetz soll ein naher Verwandter eine verwitwete Frau heiraten, um sie zu versorgen und dem Verstorbenen Nachkommen zu verschaffen. Und die geistliche Bedeutung ist die Hinwendung zu Christus, also die Bekehrung, und eine dauerhafte Verbindung mit ihm führen zu einem neuen Leben im Glück und im Segen. Und der vierte Schritt, der Segen: durch ihre Ehe mit Boas wird Ruth reich gesegnet. Sie wird selbst zu einem Segen für Israel. Mit ihrem Sohn Obed wurde sie Urgroßmutter von König David. Auch Naemi ist als Zurückgekehrte in den Segen mit eingeschlossen. Und die geistliche Bedeutung: durch das Leben mit Christus werden wir gesegnet und werden selbst zu einem Segen für andere. Das Buch Ruth hat noch eine vierte symbolische Bedeutungsebene, die den Höhepunkt darstellt. Es macht uns unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus groß. Die Person des Boas stellt uns symbolisch Jesus in seiner Herrlichkeit als Erlöser vor. In der Geschichte von Ruth und Boas wird er als der Löser, hebräisch der Gaal, bezeichnet. Der Begriff bezeichnet den Blutsverwandten, so heißt es in manchen Übersetzungen, der laut Tora verpflichtet ist, die Witwe des verstorbenen Bruders zu heiraten. Das gleiche Wort Gaal wird synonym auch für den Erlöser gebraucht. Dieses Wort kommt im dritten Buch Mose, im Buch Ruth und im Propheten Jesaja am häufigsten vor. Auch bei Hiob steht dieses Wort an der bekannten Stelle: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben im Alten Testament eine dreifache Art der Darstellung des Erlösers. Das dritte Buch Mose gibt die Anordnung Gottes. Das Buch Ruth zeigt ein praktisches Beispiel und der Prophet Jesaja die Erfüllung. Dabei denken wir bei der Erfüllung zuerst an die prophetische Seite im Blick auf Israel. Gott wird sie bei der Wiederkunft Jesu aus der Knechtschaft ihrer Feinde erlösen und ihnen das verloren gegangene Erbteil zurückgeben. Der Messias-König Jesus wird sich mit Israel vermählen, so wie Boas sich mit Ruth vermählt hat. Und dasselbe tut Jesus auch bei uns. Er erlöst uns aus der Knechtschaft der Sünde und der Finsternis und bringt uns in die engste Gemeinschaft mit ihm. Und darum wollen wir in der heutigen Predigt die Person des Boas in seiner Person, den herrlichen und wunderbaren Erlöser, Jesus Christus, betrachten. Mit welcher Liebe, mit welcher Gnade und Barmherzigkeit er uns begegnet und uns erlöst. Ich fasse zunächst für den Zusammenhang nochmal das zweite Kapitel zusammen und dann lese ich das dritte Kapitel als den Text der heutigen Predigt und gebe dazu die Erklärung. Boas sieht Ruth das erste Mal, als sie die Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern aufliest. Er erkundigt sich sogleich bei seinen Knechten über sie. Boas sieht Ruth, wie sie in der Hitze des Tages die mühsame Arbeit verrichtet. Jesus sieht auch dich in der Mühe deiner Arbeit, in der Plage deines Alltags. Jesus sieht nicht deine Arbeitsleistung, wie viel du gerade schaffst oder nicht schaffst. Er sieht dich. Er liebt dich in deiner Schwachheit. Er liebt dich in deiner Kleinheit, in deiner Müdigkeit, in deinem Problem, mit der ganzen Überforderung deines Alltags. Du darfst wissen, mein Heiland sieht mich und liebt mich. Und dann wendet sich Boas Ruth zu. Er bittet sie, auf seinem Acker zu bleiben, nicht woanders hinzugehen. Er stellt sie unter seinen Schutz, dass niemand sie belästigt. Er bietet ihr an, von seinem Wasser zu trinken. Ruth ist überwältigt von so viel Gnade und Barmherzigkeit und fällt vor ihm nieder und fragt: Wer bin ich, dass du dich um mich kümmerst? Auf uns übertragen: Wer bin ich, armer Sünder, dass Jesus mich beachtet und mir so viel Gutes tut? Wer bin ich? Wozu habe ich das verdient, dass Jesus mich so annimmt, wie ich bin? Wir sehen hier in der Begegnung von Ruth und Boas die vorlaufende Gnade Gottes. Denn bevor der Sünder überhaupt auf die Idee kommt, Gott zu suchen, sucht Gott ihn durch seine große Liebe in Christus. Er sieht ihn, er geht ihm nach. Er sucht ihn, er beschenkt ihn, er versucht sein Herz zu gewinnen. Römer 2, Vers 4 heißt es: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Also bevor ein Mensch überhaupt auf die Idee kommt, sich zu Jesus zu bekehren, muss Jesus ihn suchen, sich ihm bekannt machen, ihn zu sich rufen. Gottes Güte gegenüber dem Sünder ist ein Ruf zur Umkehr. Wer versteht heute im Wohlstand diese Liebessprache Gottes? Ruth weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer Boas ist. Das erfährt sie erst später von Naomi. Aber Boas kennt sie bereits. Er kennt ihre Geschichte, die Tragödie vom Tod ihres Mannes in Moab, wie sie bei Naomi geblieben ist, mit ihr nach Israel gezogen ist, um dem Gott Israels zu dienen. Jesus kennt deine Geschichte. Er kennt deine ganze Vergangenheit. Er kennt auch deine Tragödien, deine Schmerzen, deine Verletzungen. Er weiß auch um deine Verluste, um deine Enttäuschung, deine Probleme, deine Schwächen, was du nicht selbst lösen kannst. Er kennt auch deine Schuld. Er kennt deine Irrwege, deine Verirrungen, die dich ins Unglück gebracht haben. Aber Jesus verurteilt dich dafür nicht. Er sieht auch das Gute in deinem Leben und er schätzt es wert. Er sieht dein Sehnen und Suchen nach dem wahren Glück. Er freut sich darüber, dass du endlich zu ihm gekommen bist. Ruth ist erneut überwältigt von Boas Güte und Freundlichkeit. Er behandelt sie, die Fremde, so, als würde sie bereits zu seinen Mägden gehören. Er lädt sie sogar zu seinem Tisch ein. Gemeinsames Essen bedeutet Gemeinschaft, Beziehung, Begegnung. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Aber Ruth ist mit Boas dadurch noch nicht vereinigt. Sie sind noch kein Ehepaar. Denn Gottes Gnadengeschenke an den Sünder sind keine Erlösung. Sie sind das Zeichen seiner vorlaufenden Gnade, die das Herz des Sünders öffnen und zu Christus führen soll. Schließlich sorgt Boas dafür, dass Ruth die Arbeit erleichtert wird. Sie darf wie die Erntehelfer die Ähren direkt nach dem Schneiden aufsammeln, statt die übrig gebliebenen Ähren mühsam zusammensuchen zu müssen. Reich beschenkt geht sie am Abend zurück nach Hause zu Naemi. Naemi ist völlig überrascht, als sie erfährt, bei wem sie gewesen ist. Sie erzählt dann Ruth, wer Boas ist. Das ist der Gaal, der Löser, der Blutsverwandte, der die Schwagerehen mit ihr eingehen soll. Diese Aussicht verändert die Härte und die Verbitterung von Naemis Herzen auf einen Schlag. Sie ist außer sich vor Freude und vor Dankbarkeit gegenüber dem treuen Gott Israels, der sie nicht verlassen und vergessen hat, trotz ihrer Untreue und des Unglücks in der Fremde, das sie erlebt hat. Verzage darum nicht, wenn bei Menschen, für die du betest, nichts passiert. Gott hat seinen eigenen Zeitplan mit ihnen. Vertraue ihm, lass ihn das machen. Bleibe weiter im Gebet. Naemi bestätigt Ruth darin, auf dem Acker von Boas zu bleiben. Hast du Christus einmal erkannt oder auch nur erahnt, wer er ist, dann suche nicht woanders nach dem Glück und der Freude des Lebens. Und nun folgt der Höhepunkt der Geschichte im dritten Kapitel. Ich lese Vers 1 bis 5. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, soll ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er warfel diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Da für Naemi nun geklärt ist, dass Boas Ruth heiraten soll, ist die Frage, wie sollen sie jetzt zusammenkommen? Denn die beiden Frauen haben ein Problem. Sie haben keinen männlichen Verwandten, der das für sie regeln könnte. Also muss Ruth das selber tun. Naemi macht für Ruth einen wagemutigen Plan, Boas ihr Anliegen zu überbringen. Genauso musst du selber zu Jesus kommen. Du musst es selbst tun. Niemand kann es an deiner Stelle übernehmen. Es kostet Mut, es kostet Überwindung, den eigenen Stolz, das eigene Ich zu verleugnen. Es muss dir egal sein, was die Leute von dir denken. Vers 6. Und sie ging zur Kenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Ruth bereitet sich auf das Treffen mit Boas vor. Sie wäscht sich, kleidet sich, macht sich attraktiv, aber ohne verführerisch zu wirken. Wir alle sind schmutzig in unseren Sünden und unserem unheiligen Charakter. Aber wir müssen uns nicht vorher säubern, bevor wir uns Jesus nahen. Indem wir unsere eigene Frömmigkeit auf Hochglanz polieren. Wir können uns Jesus nur so nahen, wie wir sind. Sündig und schmutzig, stinkend, unattraktiv, abstoßend. Jesus hat verheißen, dass er niemanden abweisen wird, der zu ihm kommt. Darum komm zu ihm mit deiner Schuld, mit deinem Versagen. Ehrlich und ohne Schminke. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, sagt die Bibel. Nur Jesus kann uns davon reinigen, nicht wir selber. Er gibt uns statt unserer Ungerechtigkeit seine eigene vollkommene Gerechtigkeit. Vers 7. Als nun Boas gegessen, getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen, und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Schließlich legt sich Ruth mitten in der Nacht zu den Füßen von Boas an seinem Schlafplatz, wie Naomi es ihr geraten hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie dafür allen Mut zusammennehmen muss. Sie bricht ja mit allen Sitten, indem sie den Mann nachts alleine aufsucht. Ja, es braucht Mut und Überwindung, zu Jesus zu kommen. Es ist gegen die Vernunft, es ist gegen alle Konventionen. Vers 8. Als nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Boas wacht auf und entdeckt sie, ist völlig überrascht, und dann sagt die Ruth zu ihm, ohne Umschweife, Vers 9. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Also im Grunde sagt Ruth damit, hier bin ich bin dein, heirate mich. Also für unsere Begriffe ist das vielleicht eine etwas merkwürdige oder unbeholfene Liebeserklärung. Aber Ruth bringt mit ihrem Verhalten ihre Liebe noch viel mehr zum Ausdruck. Sie legt sich zu seinen Füßen, sie gibt sich ganz hin. Ich denke, sie sagt damit, es geht mir nicht nur um dein Vermögen, dass ich, arme Witwe, jetzt gut versorgt bin. Es geht mir um dich. Es geht mir um deine Person. Ich will mit dir zusammen sein. Außerdem macht sie sich verletzlich und schutzlos. Sie waren ja allein. Es gab keine Zeugen bei dieser Begegnung. Und damit bringt sie zum Ausdruck, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mir nichts Böses antun wirst. Haben wir so ein Vertrauens- und Liebesverhältnis zum Herrn Jesus? Suchen wir die vertraute Gemeinschaft mit ihm selbst? Oder wollen wir nur seine Segnungen und seine Gaben? Gib mir das, schenk mir dies, löse dieses und jenes Problem. Oder haben wir vielleicht ein Arbeitsverhältnis zu Jesus? Ich muss für ihn machen, ich muss tun und leisten. Ich muss meine Frömmigkeit perfektionieren. Es reicht nicht, ich muss noch mehr machen, noch mehr tun, noch mehr Aktivitäten. Aber was ist mit deiner Beziehung zu ihm? Hast du ein Liebesverhältnis zu ihm? Kommt das nicht oft viel zu kurz? Die Zeit mit ihm, die Stille vor ihm, mit seinem Wort. Hast du dieses Vertrauen zu ihm, wie Ruth es zu Boas hatte? Kannst du dich Jesus und seinem Willen ganz unterwerfen? Darf er über dich verfügen? Ganz deinen Egoismus, deine Selbstbezogenheit brechen? Willst du dich als Ohnmächtiger ihm ganz ausliefern und zur Verfügung stellen? Jesus wartet auf dich. Seine Arme sind jederzeit offen. Zögere nicht, lauf zu Jesus mit all deinen Sünden, mit deinen Nöten, mit deinen Lasten. Wirf dich ihm zu Füßen und sage, hier bin ich, bitte erlöse mich. Vers 7. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Boas ist hoch erfreut und tief bewegt von Ruths Liebeserklärung. Er verspricht Ruth auf der Stelle, sie zu lösen, zu erlösen. Er ist tief bewegt von Ruths Treue, dass sie sich an ihn gewandt hat. Sie hat nicht nach jüngeren Männern ausgeschaut, nicht nach Alter, Attraktivität und Besitz Ausschau gehalten. Vermutlich war Boas schon im vorgerückten Alter. Wie viel mehr freut sich Jesus, wenn wir uns ihm so zuwenden? Er sieht das Aufrichtige, das unbeholfene Verlangen einer solchen Seele. Und er wird darauf reagieren, mit seiner Erlösungsmacht. Er wird es tun, unverzüglich. Weiter Vers 12. Und nun ist es wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. Hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Es gab noch ein Hindernis, weshalb Boas Ruth nicht heiraten konnte. Das Gesetz Moses sah vor, dass jeweils der nächste Blutsverwandte die Witwe des verstorbenen Bruders heiraten sollte. Und da gab es noch einen anderen Verwandten, von dem Naomi offenbar nichts gewusst hatte. Das zeigt, dass Boas ein tiefgläubiger Mann ist, der seinem Gott treu ist. Er will dem Gebot Gottes zuerst gehorchen. Er stellt darum Gottes Willen über alles, auch über den größten Wunsch seines Herzens. Und darum muss er dem anderen Verwandten den Vortritt gewähren, so schwer ihm das auch gefallen sein mag. Aber Boas verspricht Ruth, dass er die Angelegenheit am nächsten Tag klären würde. Vielleicht war das eine Enttäuschung für Ruth. Sie hatte keine endgültige Antwort bekommen, sondern musste abwarten. Boas lädt sie ein, bis zum Morgen weiter liegen zu bleiben. Wenn Jesus auf deine Bitten nicht sofort reagiert, sei nicht enttäuscht. Er hat sie gehört und er wird darauf reagieren, wenn seine Zeit gekommen ist. Ruhe bei ihm und warte auf ihn, er wird es wohl machen. Und dann lesen wir die Szene in Kapitel 4, wie Boas die offene rechtliche Frage klärt. Der als Löser berechtigte Verwandte sagt zuerst erfreut zu, als es um den Erwerb des Grundstücks des Verstorbenen geht. Als dieser aber den Preis dafür erfährt, nämlich die Heirat mit Ruth, einschließlich ihrer Versorgung und der Versorgung ihrer Schwiegermutter, Naomi, zieht er seine Zusage wieder zurück. Der Preis ist ihm zu hoch, er kann ihn nicht bezahlen. Dieser Verwandte steht symbolisch für das Gesetz Gottes. Er sagt, was gut ist und was gerecht ist vor Gott und was Gott erwartet von Israel. Es verspricht irdischen Segen, wenn es eingehalten wird. Es kennt sogar Vergebung der Sünden durch die dafür bestimmten Tieropfer. Aber das Gesetz sagt nicht, wie man zum ewigen Heil kommt. Es sagt zwar, was Gerechtigkeit und Sünde ist, aber es bietet keinen Weg, wie wir der Herrschaft der Sünde jemals entkommen können. Es ist daher zwecklos, die Erlösung durch eigene Frömmigkeit und Gesetz zu suchen. Das Gesetz ist daher kein Heilsweg. Es kann uns nicht erlösen. Es kann den Preis nicht bezahlen, der für unsere Erlösung nötig wäre. Denn der Preis für unsere Erlösung ist nicht das Blut von Böcken und Stieren, sondern das Blut des Erlösers selbst. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Boas stellt hier den Erlöser Jesus Christus symbolisch dar. Er tritt in den Riss und bezahlt mit seinem Leben. Um den armen, hilflosen Sünder zu erlösen, das heißt ihn zu lösen aus seiner Sündensklaverei, aus seiner Todverfallenheit, allein durch Gnade. Hast du Jesus als deinen Erlöser angenommen? Lebst du in täglicher Gemeinschaft mit ihm? Dann sollte diese Tatsache dir ein täglicher Grund zur Freude und zum Jubeln sein. Oder mühst du dich weiter ab als ein Tagelöhner auf dem harten und steinigen Feld deiner eigenen Frömmigkeit? Es bleibt uns noch das Ende der nächtlichen Begegnung zu betrachten. Vers 14. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, gib den Überwurf her, den du anhast, und halt ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und die sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Boas sorgt dafür, dass ihre Begegnung geheim bleibt, um Ruth vor übler Nachrede zu schützen. Er gibt ihr 6 Maß Gerste mit und sorgt reichlich dafür, dass Ruth und Naomi alles Notwendige zum Leben haben. Aber es sind nur 6 Maß Gerste, nicht 7. Die Zahl 6 steht für Unvollkommenheit, für das Menschliche, nicht die volle Zahl 7, die göttliche Vollkommenheit. Das heißt, kein irdisches Gut kann jemals die volle Befriedigung geben. Diese finden wir nur in der Person des Erlösers Jesus Christus selbst. Darum hören wir noch zum Schluss die Worte Naomis an Ruth, Vers 18. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Solange wir noch auf Jesus und sein Eingreifen warten, begegnet er allen unseren Bedürfnissen und befähigt uns damit, wie Ruth still zu warten in der Gewissheit, dass er nicht ruhen wird, bis er das zu Ende geführt hat, was er in uns begonnen hat. So dürfen wir in der Geschichte von Boas und Ruth Jesus anschauen, mit welcher Liebe er uns begegnet und uns zu sich zieht, wie er uns barmherzig und machtvoll erlöst aus unserem Elend und wie er sein herrliches Erlösungswerk an uns zu Ende führt, bis wir eines Tages für ewig mit ihm vereinigt sein werden. Amen.
Amen.
Wir schließen mit einer Gebetsgemeinschaft.